Ja, heute ist wirklich ein Sonntag von der Dankbarkeit, wo wir auch ganz bewusst machen wollen. Dankbarkeit ist auch eine Haltung, für die kann man sich entscheiden. Und ich habe diese Woche ein bisschen so zurückgeschaut über die letzten einfach Wochen und etwas macht mich unglaublich dankbar und möchte das teilen mit euch. Und zwar passiert wirklich momentan einfach unglaublich viel Gutes. Einfach was so Gottes Reich anbelangt und auch ganz speziell unter jungen Menschen und im Depot 3. Vor zwei Wochen, und der Peter hat es angetönt bei der Einleitung, vor zwei Wochen haben wir im Depot 3 Taufen gefeiert und es haben sich 15 junge Menschen taufen lassen. 15 junge Menschen, die sich taufen lassen. Und sie alle 15 haben erzählt, wie Jesus in ihr Leben hineingekommen ist. Und sie ist nicht einfach irgendwie ein oberflächlicher, etwas Oberflächliches, sondern die einen mit Tränen in den Augen. Und ich bin gerade ein paar Tage lang geflasht von dem Moment. Einfach wie Jesus in das Leben von jungen Menschen hineinsteht und sie komplett neu macht. Zwei Wochen vorher, vor vier Wochen, haben wir schon zwei Personen im Depot getauft. Nochmal ein paar Wochen vorher war der Gärtau-Gottesdienst, wenn ihr euch erinnert. Und dort haben wir 10 Personen getauft. Und wenn man das zusammenzählt, wir hatten dieses Jahr schon 27 Taufen gehabt. Das ist unglaublich. Ich bin jetzt ein paar Jahre da und das habe ich noch nicht erlebt. Hey, ich glaube, da passiert etwas momentan, auch ganz speziell unter einer Generation von jungen Menschen. Und ich habe da ein paar von diesen Taufen vom Depot, einfach, die ihr gerade so gesehen mitgenommen. Was das für ein Moment war, es sind über 300 Leute in dieser Schüre in Güttingen. Und momentan brodelt es, finde ich. Es gibt auch Statistiken, die von einer Silent Revival reden, von einer stillen Erweckung, von einem Aufbruch unter jungen Menschen, gerade aus dieser Generation Z, so ab 1995 Jahrgang. Und ich glaube, wir sehen das hier. Wir sehen das bei einem Gotti, der momentan eine Dynamik hat und so viele Leute, wie ich sie 8 Jahre Gotti-Leitung nie erlebt habe. Wir sehen das bei einem Depot 3 und wir sehen das in der Region. Nicht nur bei unseren Kirchen, sondern bei verschiedenen Kirchen, dass etwas passiert, dass da ein Aufbruch am Kommen ist. Und das macht mich unglaublich dankbar. Und es ist mega schön, dass ihr ein Teil von dem seid. Ich bin einfach überwältigt, um hier in der Region zu sein und hier in der Region zu wirken. Und mega schön, dass ihr da mit dabei seid. Und ich glaube, da kommt der erste Anfang. Und ich sage das nicht leichtfertig, ich sage das auch nicht alle zwei, drei Jahre so. Jetzt ist der Anfang von so einem Aufbruch. Ich glaube, ich habe das noch gar nicht gesagt, aber ich glaube, wir sind am Anfang von etwas, das aufbricht. Und das ist genial. Das ist genial. Das ist wirklich, wirklich gut. Das macht mich sehr dankbar. Es ist eine gute Zeit, in der wir drinstehen. Und passend zu dem dankbaren Sonntag gehen wir heute in eine Geschichte aus der Bibel, und zwar die vom dankbaren Samariter. Gell, nicht zu verwechseln mit dem barmherzigen Samariter, den kennen wir vielleicht, den dankbaren Samariter. Auch den gibt es, und der steht im Lukas Kapitel 17. Sind ihr bereit? Wir gehen rein. Der dankbare Samariter, Lukas 17. Jesus ist unterwegs, er war oft unterwegs mit seinen Jüngern. Und dann wird es eigentlich schon, Lukas 7,11, wo die Geschichte startet, wird schon brenzlig. Wir lesen, Jesus ist auf seinem Weg nach Jerusalem. Und es ist das letzte Mal, wo er auf Jerusalem wird gehen. Auch im Lukas lesen wir, dass er irgendwann sein Angesicht nach Jerusalem gerichtet hat. Weil er weiß, Jesus weiß, dort in Jerusalem wird seine Mission zum Ziel kommen. Dort wird er an ein Kreuz gehen, wird sterben für die Schuld dieser Welt. Und auf dem Weg ist er. Aber auf dem Weg nach Jerusalem zieht Jesus durchs Grenzgebiet von Samaria und Galiläa. So, und das ist wichtig. Weil normalerweise, ich habe eine neue Karte mitgenommen, normalerweise würde so ein anständig frommer Jude, der da von Galiläa auf Jerusalem will, der würde das Gebiet von Samaria umwandern. Der würde irgendwie da über den Jordan schwimmen oder warten. Vielleicht haben sie so Bötchen gehabt. Und dann würde er da auf dieser Seite vom Jordan entlang, und da unten würde er wieder rüber, dort bei Jericho und auf Jerusalem. Warum? Weil da in der Mitte wohnen die Samariter. Und die Samariter, die haben keinen guten Ruf gehabt. Heute ist das anders. Weil heute tun die Samariter erste Hilfe leisten und Blutspenden organisieren und so. Und einige von uns sind bei den Samariter. Und wenn ich jetzt sage, die Samariter sind so ein bisschen ein verruchtes Volk gewesen, das ist heute nicht mehr der Fall. Aber dazu mal schon. Die Juden haben die Samariter, das sind keine Freunde gewesen. Die sind ihnen auf den Kick gekommen. Und die Samariter haben auch so ein bisschen ihr eigenes Ding gehabt. Ihren Glauben Ja, der war auch sehr zusammengebastelt. Sie haben einfach die 5 Bücher Mose genommen und die Propheten, da hat ihnen nicht so gepasst, die haben sie rausgestrichen aus dem Alten Testament. Sie haben so die 5 Bücher Mose gehabt und auch Jerusalem, wo für die Juden so der Hauptort war und der Tempel ist dort gestanden, da haben sie auch nicht anerkannt. Sie haben ihren eigenen Tempel gehabt in Samaria. Sie sind eigentlich so ein bisschen jüdische Sekte gewesen, kann man sagen. Und die Juden und die Samariter sind im Streit gewesen. Und die Juden haben auch gar nichts mit denen zu tun haben, darum sind sie normal aussen rumgezogen. Aber Jesus, wenn er jetzt da startet, sagt, zack. Jesus sagt, nein, das mache ich nicht. Jesus geht genau dort rein. Er geht genau in das Grenzgebiet von Samaria. Jesus geht genau dort durch. Er macht nicht den Umweg, sondern zieht durch Samaria. Und das ist so wichtig. Jesus ist nicht gekommen für einfach ein paar wenige Heilige auf dem Planeten Erde. Jesus ist nicht gekommen für die Gerechten oder Selbstgerechten, wie es im Neuen Testament steht. Jesus ist gekommen für all die Falschen. Für all die, die es eben nicht auf die Reihe bringen. Für all die, die vielleicht nicht richtig glauben oder gar nicht glauben. Die Mission von Jesus, und darum ist er auf Jerusalem als Kreuz, ist nicht gewesen, um ein paar gute Menschen noch besser zu machen. Oder allen, die sowieso schon heilig sind, noch ein bisschen auf die Schulter klopfen. Nein. Jesus ist gekommen für all die Falschen. Und in dem Grenzgebiet von Samaria findet er einige davon. Und so kommt er in ein Dorf und dort begegnet ihm 10 Männer. Und die 10, die sind an Aussatz erkrankt. Und sie bleiben die einige Entfernung stehen und rufen, Jesus, Meister, hab Erbarmen, Mitleid mit uns. 10 Männer treffen Jesus und die haben Aussatz. Und Aussatz war wirklich eine hässliche Krankheit. Man hat so Geschwür bekommen, zum Teil durch Blutung von den Fingern und Zehen hat nicht mehr funktioniert, zum Teil sind Finger und Zehen abgestorben. Geschwür an Arm und Bein, es war so ein bisschen eine Bandbreite von Hautkrankheiten. Aber jedenfalls hat es auch Unreinheit bedeutet in dieser Zeit. Vielleicht wissen Sie noch das Stichwort Quarantäne, gell, vor ein paar Jahren. Vielleicht hast du dazugehört, hast mal in die Quarantäne müssen, mal in dein Zimmer, die Türe zu, und dann irgendwie das Essen ist dir irgendwie durch ein Fenster reingegeben worden oder so. Gell, vielleicht für 2 Wochen oder 10 Tage oder so. Aber die 10 Männer, die hier Aussatz haben, für die hat Quarantäne ihr Leben bedeutet. Die sind erkrankt an dem, wahrscheinlich nicht geboren. Erkrankt. Das heisst, die haben vielleicht Familie gehabt, Kind gehabt, einen Job gehabt. Und irgendwann haben sie gemerkt, da kommt so weisse Flecken an der Haut. Und sie gemerkt, wir werden unrein, wir kommen Aussatz über. Und dann hat das bedeutet, aus dem Dorf raus, aus der Familie raus, den Kind schau sagen, der Frau schau sagen. Und Quarantäne. Quarantäne für den Rest vom Leben. Oder wenn man wieder gesund wird. Seht ihr das? Das ist unglaublich brutal. Und die 10, die haben sich wahrscheinlich zusammentun, das ist so eine Schicksalsgemeinschaft. Weil sie untereinander haben sich ja nicht mehr anstecken. Das war wie so die Corona-Partys. Haben wir alles auch erlebt. Aber das ist einfach nochmal einfach heftig. Das ist heftig. So, und die begegnet Jesus. Und sie machen all das, was sie sollten. Sie bleiben auf Entfernung. Sie kommen nicht näher, hätten es nicht dürfen. Und normal, wenn irgendjemand ihnen begegnet ist, haben sie müssen aufstehen und schreien. Unrein, unrein. Kommt nicht näher zu uns, wir sind unrein. Sonst verunreinigen die euch auch. Und da sehen sie Jesus und sie schreien laut. Jesus, Jesus, Meister, bitte hab Mitleid mit uns. Mitleid. Und schau, Jesus ist der mitleidende Gott. Und dass sein Mitleid grenzenlos ist, wird er in Jerusalem beweisen. Aber Jesus macht etwas Komisches. Es gibt viele Situationen im Neuen Testament, wo Jesus Menschen angelangt hat, auch Aussätzige. Das hat ihm gar kein Problem gemacht. Gell, wenn Jesus die Unreine berührt hat, ist nicht er unrein geworden, sondern der Unreine rein. Weil Gottes Hand hat ihn berührt. Aber da nicht. Jesus macht etwas Seltsames. Jesus schaut sie an und sagt, geht und zeigt euch den Priester. Zeigt euch den Priester. Und das ist eine Vorschrift aus dem Alten Testament. Im 3. Mose, Kapitel 13 und 14, lesen wir, dass wenn jemand von Aussatz wieder geheilt wird, die einzige Person, die das feststellen konnte, war der Priester. Sie hat zum Priester müssen und der Priester hat ihn angeschaut und durchgecheckt und gesagt, gut, Quarantäne aufgehoben, du bist wieder rein. Und das bedeutet, du kannst zurückkommen ins Dorf, zurück in die Familie, zurück in die religiöse Gemeinschaft. Und Jesus sagt, geht und zeigt euch den Priester. Aber wisst ihr, was komisch ist? Fällt es euch auf? Er heilt sie nicht. Er heilt sie nicht. Jesus sagt, geht und zeigt euch den Priester. So eine Zehnergruppe von aussätzigen Männern. Und das wäre der absolute Skandal. Stellt euch vor, die Zehn, die laufen da zum Priester an, das Zehnte, Quarantäne ausbrochen. Das wäre der absolute Skandal. Seht so die Zehn mit blutenden Wunden und ihren Verbänden und abgestorbenen Fingern kommen zum Priester und sagen, ja, da sind wir. Absoluter Skandal. Aber sie machen es. Sie laufen los. Und schau, viele, viele hundert Jahre früher noch, an einem ganz ähnlichen Ort, nicht einmal so weit weg von dort, wo wir sind. Und zwar etwa da. Einige hundert Jahre früher noch war da der Josua mit dem Volk Israel vor dem Jordan. Und Gott hat dem Josua gesagt, heute wirst du mit dem ganzen Volk über den Jordan ins verheißene Land ziehen. Und der Jordan, der war ein riesiger Fluss, der hatte sogar Hochwasser zu dieser Zeit. Und Gott hat gesagt, schick Priester voraus mit der Bundeslade auf den Schultern. Schick sie voraus und sie sollen einfach in den Fluss hineinlaufen. Und dann hat Gott gesagt, und wenn sie laufen, in dem Moment, wenn ihre Fußsohle das Wasser am Ufer berührt, dann wird das Wasser zurückgehen. Und auch sie machen es. Sie laufen los mit ein paar hundert Kilo auf ihren Schultern. Bist du schon mal mit ein paar hundert Kilo auf den Schultern in den Fluss gelaufen? Das kommt nicht gut. Gell? Da versaufst du mit der Bundeslade mit. Aber sie klammern sich an dieser Bundeslade fest und sie laufen auf den Fluss. Und es passiert. Im Laufen passiert das Wunder. Denn wenn der Fuß das Wasser berührt, geht das Wasser zurück. Und ganz ähnlich bei unseren 10 Aussetzungen. Im Laufen passiert das Wunder. Noch während sie unterwegs waren, wurden sie geheilt und rein. Das Wunder passiert erst unterwegs. Im Gehen werden sie rein. Und ich würde euch die Zehnergruppe vorstellen. Sie laufen da miteinander und irgendein nimmt irgendwie seine Hand aus dem Hosensack und sagt, meine Finger sind wieder da. Und der andere schaut irgendwie unter seinen Verband und merkt, hey, der Geschwür ist verschwunden. Und der andere, der immer komplett ist, oder? Wirft seine Stöcke weg und merkt, hey, das ist wieder gut. Mein Knie und Skibein und alles und Zehen und das Gleichgewicht, alles wieder da. Ja, und die so ein bisschen verkrüppelte Truppe von diesen Zehen, hey, die fangen auch rumgumpen und rumjubeln und rumschreien. Das steht nicht im Text, aber es ist offensichtlich der Fall. Ja, sie sind unglaublich erfüllt mit Freude und erleben, wie ein Wunder passiert im Laufen, im Gehen. Das Wunder passiert auf dem Weg. Wir sind in dieser Serie Leben, wo Alltag auf Wunder trifft. Und schau, immer mal wieder passiert das Wunder auf dem Weg. Und nicht bevor du loslaufst. Und da braucht Mut. Da braucht Vertrauen. Da braucht Glauben. Die Zehn haben unglaublich viel Mut und Vertrauen gebraucht. Die haben einen Skandal riskiert. Sie sind aus der Quarantäne ausgebrochen. Das Wunder passiert auf dem Weg. Ich erlebe das. Ich habe oft vor einer Predigt. Ich hocke einmal da unten in der ersten Reihe und dann versuche ich nochmal nachzustudieren, was ich sagen will. Und eigentlich zu 95% ist einfach ein riesen Muss in meinem Kopf. Nicht ein ohne Muss, sondern mit Muss. Einfach Chaos. Einfach Ghetto. Ich schaffe es nicht einmal recht, irgendwie den Ablauf vor Augen zu führen. Das ist einfach ein Muss. Und dann, unterdessen habe ich schon genug oft gemacht. Stress mich nicht. Denke, ja, Gott schenkt es auf dem Weg. Und ich lasse einfach Muss sein und dann laufe ich führen. Und in den meisten Fällen, nicht ganz immer, und dann ist es eklig, wenn es nicht passiert, aber in den meisten Fällen, im Laufen kommt Klarheit. Und dann wieder vorne und der Muss ist weg, ohne Muss. Und dann ist wieder alles in Ordnung. So, das passiert mir mega oft. Und es braucht immer, ist immer so ein Glaubensschritt. Es braucht immer ein bisschen Mut. Weil es wäre einfacher, wenn ich mal schnell alles könnte, so nachdenken im Kopf und hätte es ganz klar vor Augen. Einfach so irgendein kleiner Witz, den sich Gott mit mir ausgedacht hat, damit ich jedes Mal darauf vertrauen muss, dass im Laufen, im Gehen, er wird es tun. Und leg das auch bei dir so. Manchmal flüstert dir der Heilige Geist etwas ins Ohr und legt nicht alles im Voraus erledigen. Du musst gehen. Du musst Schritt machen. Glauben ist nicht einfach nur etwas im Hirn. Glauben braucht Füße. Und im Gehen kommt das Wunder. Das Wunder ist auf dem Weg, im doppelten Sinn. So, aber jetzt kommen wir zum dankbaren Samariter, weil um den geht's. Einer von ihnen kehrte wieder zurück. Einer. Hey, auf dem Weg, der geht gar nicht zum Priester. Der merkt, ich bin gesund, kehrt um. Er sucht nicht zuerst Bestätigung von der Religion, sondern direkt Beziehung zum Retter. Er geht direkt vom Wunder zurück zum Wundermacher. Seht ihr da? Einer von 10. Kehrt wieder zurück, wo er merkt, dass er geheilt ist. Und dann steht, er lobte Gott mit lauter Stimme. Vorher hat er laut geschrauen. Hilfe, hab Erbarmen, jetzt lobt er Gott mit lauter Stimme. Und er wirft sich vor Jesus nieder in einer Haltung von Dankbarkeit und Anbetung und dankte ihm. Und dieser Mann war ein Samariter. Das haut die Bibel einfach rein. So zum so ein bisschen den Seitenhieb geben und sagen, schaut, das Vorbild für euch ist nicht der Heilige dort irgendwo, der ständig in die Synagoge geht und alles richtig denkt und richtig macht. Nein, euer Vorbild ist einer von diesen Samariter. Und da verstehen wir halt nicht mehr ganz, weil heute sind es ganz lieb und im Blutspenden und so und erste Hilfe leisten. Aber dazumal eben nicht. Das Vorbild ist einer von denen. Und Jesus redet mit dem dankbaren Samariter und er stellt ihm eine Frage. Da fragte Jesus ihn, das ist interessant, es geht nicht einmal so sehr um den einen Samariter. Sind nicht 10 Männer rein geworden? Wo sind denn die anderen 9? Ist sonst keiner zurückgekommen, um Gott die Ehre zu geben? Nur dieser Fremde hier. Wo sind die 9? Wo sind die 9? Interessanterweise geht es bei dieser Geschichte vom dankbaren Samariter weniger um den einen, es geht um die 9. Nicht um den einen, der zurückkommt, sondern um die fehlenden 9, die sich nicht auf den Weg machen. Wo sind die 9? Und manchmal sagen wir so Sachen, wenn es um Dankbarkeit geht, wie Dankbarkeit zeigt sich nicht in vielen Worten, sondern Hauptsache wir sind dankbar im Herz. Ja? Oder wer nichts sagt, kann auch dankbar sein. Und Jesus sagt nein. Hä? Er sagt, wo sind die 9? Wo sind die 9? Wo sind sie? Ich sehe sie nicht und ich höre sie nicht. Schau, die 9, die sind auch dankbar gewesen. Da würde ich jetzt so biblische Wette mit euch abschliessen. Steht auch nicht im Text, aber ich würde recht viel drauf geben. Die 9, die sind geheilt worden, gereinigt worden. Die sind jetzt vielleicht in dem Moment vor einem Priester. Und der Priester sagt, boah, ja, ist gut. Rein. Und die einen sind schon wieder auf dem Weg heim, umarmen das allererste Mal, vielleicht seit 10 oder 20 Jahren, ihre Frau wieder und ihre Kinder. Hey, die sind unglaublich dankbar. Aber Jesus sagt, wo? Wo sind die 9? Wo sind die 9? Weil Dankbarkeit im Herz lange nicht. Dankbarkeit muss bekundet werden. Vertikal, indem wir Gott die Ehre geben. Und horizontal, indem wir lernen, Dankbarkeit auszusprechen. Man sagt dem auch Ehre. Wenn wir Menschen ehren können. Wenn wir mit unseren guten Worten über Menschen aussprechen können. Ich glaube, Jesus rüttelt da ein bisschen an uns. Vielleicht auch an uns, so ein bisschen reservierten Schweizer. Wir sind nicht wahnsinnig grosszügig mit Worten der Dankbarkeit. Wir behalten Dankbarkeit grundsätzlich im Herz. Wir denken, ja, ich bin doch dankbar. Und wir tun uns recht schwer, zum Dankbarkeit vom Herz über unsere Lippen zu bringen. Und Jesus sagt, wo bist du? Wo sind die 9? Hey, nur eine von 10? Nur 10% Dankbarkeit? Nur der 10? Hey, einige schaffen nicht mal das. Wo sind die 9? Wo? Dankbarkeit muss bekundet werden. Nur einer kommt zurück. Vielleicht bist du dankbar, aber es ist dein persönliches Geheimnis. Und dann sagt Jesus, da lange nicht. Hör auf mit dem, schlechtes Geheimnis. Dankbarkeit muss bekundet werden. Das muss sich in Ehr ausgiessen. Und wir müssen die Kunst vom Ehren wieder lernen. Grosszügig ehren. Jesus sagt, wo sind die neun? Ich war diese Woche im Wild Chicken, gell? Da der ehemalige Chicoria im Amerville. Und habe dort zu Mittag gegessen. Habe eine kleine Portion Chicken Nuggets und Pommes genommen. Dann kommt mir 6 Chicken Nuggets über und eine kleine Portion Pommes. Und dann haben sie neu so einen Beeper, oder, der piepst. Und dann kann man es essen holen. Dann hat es piepst, bin ich es geholt. Dann schaue ich auf den Teller. Und die Pommes, ich meine, die sind überflossen aus dieser Tüte raus. Ich meine, es waren sicher 2 Tüten Pommes gewesen. Einmal drin und der Rest über den ganzen Teller raus verteilt. Und dann dachte ich, oh wow, so, ganz so krass. Und dann habe ich Chicken Nuggets angeschaut, das sind noch viel, dann habe ich es gezählt. Und es sind 7 gewesen, 7 Chicken Nuggets. Dann habe ich gerade ein bisschen Freude gehabt, weil ich nur die kleine Portion hatte, aber 7 Chicken Nuggets und Pommes. Und dann bin ich so am Hirn und habe über diese Predigt nachgedacht und plötzlich merke ich, bekunde deine Dankbarkeit, sprich es aus, sag's. Oder vielleicht ist ja der Koch dort hinten in der Küche vor der Fritteuse und denkt, hey komm, jetzt tun wir 7 rein statt 6. Und jetzt geben wir ein bisschen mehr Pommes nach. Aber wenn nie jemand ihm das zurückspiegelt, dann nach dem 10. Mal sagt er, bäh, das ist eh niemand dankbar, hör mal auf mit dem Seich. Oder? Dann denkt, komm, 6. 6. Dann bin ich zu der Theke hin, nachdem ich gegessen und habe dann gesagt, hey, wenn ich kurz etwas sagen. Er hat gesagt, ja, es hat 7 Chicken Nuggets drin gehabt. Und dann hat sie sich gerade so ertappt gefühlt, oh ja, Entschuldigung, hat sie gerade wollen sagen. Sie hat gerade gemeint, sie hat einen Fehler gemacht. Und dann habe ich gesagt, nein, es ist eins mehr gewesen. Und dann ist sie immer noch nicht sicher gewesen. Ja, excuse. So. Und dann habe ich gesagt, okay, mir ist aufgefallen, dass wir mehr Dritto haben als normal. Und ich wollte sagen, danke dafür. So. Und ich musste sagen, und dann hat sie Freude gehabt. Okay? Dankbarkeit muss über unsere Lippen. Hey, Dankbarkeit im Herz ist ein schlechtes Geheimnis. Ist vielleicht schön, du kannst dir auf die Schulter klopfen, dass du dankbar bist, aber es ist zu wenig. Wo sind die 9? Wo sind die 9? Gut. Dankbarkeit ist übrigens lernbar. Dankbarkeit ist etwas, was man lernen kann, so wie dort im Wild Chicken. Hey, manchmal sagt der Heilige Geist, behalte es nicht für dich, sprich es aus. Und dann lern, dann tu es. Lern. Das ist Lernen, wenn man Sachen probiert, die man vielleicht nicht so oft macht und vielleicht auch nicht so angenehm sind. Manchmal ist es uns enorm unangenehm, zum gut zu sagen. Ist dir schon mal aufgefallen? Kostet die richtige Überwindung? Ist echt völlig hohl, nicht? Ich habe manchmal sogar das Gefühl, das könnte sogar dämonisch sein, wirklich. Wieso um alles in der Welt fällt es uns schwer, zum gut zu sagen? Was soll das? Aber wir müssen es lernen. Da gibt es ein kleines Geheimnis zu dieser Dankbarkeit. Jemand hat mir gesagt, die Dankbaren sind glücklich und nicht umgekehrt. Dankbarkeit ist etwas, was dich unglaublich glücklich macht. Und wenn du es umkehrst, wenn du sagst, ja, zuerst muss Glück mich finden, bevor ich kann dankbar sein, dann wirst du beides nie finden. Gell? Wenn du sagst, zuerst muss die Lebensumstände besser werden und ich muss dieses oder jenes haben oder der Nachbar hat, oder, dann wirst du es nie finden. Aber wenn du anfängst, Dankbarkeit zeigen, Dankbarkeit eintrainieren, dann wird das Glück hinein nachkommen. Weil dankbare Menschen sind glücklich. Schau es an. Du kennst Menschen, die dankbar sind. Und du merkst, sie sind glücklich. So, jetzt mit dieser Geschichte ist das so eine Sache. Manchmal ist man in der Gefahr, dass man so eine biblische Geschichte nimmt und den Moralhammer. Und die Moral von dieser Geschichte ist, sei dankbar. Oder? Und vielleicht hast du gemerkt, bist es zu wenig. Vielleicht hast du gemerkt, du gehörst zu diesen 9. Und das ist okay. Die Bibel darf uns immer mal wieder überführen von fehlender Dankbarkeit und uns motivieren, um Sachen anders zu machen, zu sagen, gut, ich will mehr lernen, dankbar sein. Aber das ist nicht die Moral von dieser Geschichte. Ist sie nicht. Es gibt noch einen letzten Vers. Es geht nicht um sei dankbar. Der dankbare Samariter, Jesus sagte zu ihm, steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Jetzt nimmt die Geschichte nochmal eine andere Tiefe. Vorher kommt etwa 3-mal das Wort gereinigt vor. Aber Jesus sagt nicht, dein Glaube hat dich gereinigt. Jesus sagt das griechische Wort sozo. Dein Glaube hat dich heil gemacht. Er hat dich wiederhergestellt. Auf einer viel tieferen Ebene, als dass deine Geschwür weg sind. Dein Glaube hat dich gerettet. Du kannst gehen. Und schau, die Moral von dieser Geschichte ist keine Moral, aber es bedeutet, wir sind der Samariter. Wir sind da. Wir sind die aussätzige Person, die unreine Person. Wir sind da mit den Geschwüren an den Händen und den Füßen. Das sind wir. Wir sind unrein. Wir sind nicht so dankbar, wie wir sein sollten. Und allgemein nicht so heilig, wie man könnte. Aber Jesus kommt direkt in dein Dorf. Jesus kommt direkt zu dir. Jesus macht keinen Bogen um dich und die Falschen und die Unheiligen. Jesus überwindet jede Grenze. Jesus, der ewige Sohn Gottes, kommt vom Himmel auf die Erde. Er kommt direkt ins Grenzgebiet von all diesen unheiligen und falschen Menschen auf dem Planet. Und er sagt, ich komme zu dir. Und er sagt, ich mache dich rein. Er sagt, ich adoptiere dich in meine Familie. Er sagt, ja, ich bin der mitleidende Gott und ich nehme dich als meinen Sohn und meine Tochter. Jesus sagt, ich stelle dich wieder her. Jesus sagt, ich bin auf dem Weg nach Jerusalem und ich gehe an das Kreuz und ich nehme alle Falschheit und alle Schuld und Sünde von dieser Welt auf mich. Auch deine Falschheit, Schuld und Sünde nehme ich auf mich. Aber das ist nicht alles. Ich mache einen Tausch. Ich gebe dir etwas. Und ich gebe dir all meine Heiligkeit und Reinheit. Alles kommt zu dir. Dein ganze Konto minus geht zu Jesus und sein ganze Konto plus kommt zu dir. In der Bibel sagt man dann die Lehre der Rechtfertigung. Du bist vollkommen gerecht. 100%. Dein Konto war Millionen im Minus. Jesus hat es genommen, die ganze Schuld. Aber nicht nur das. Er macht dich zum Erbe. Dein Konto geht ins Plus. Wir sind der Samariter. Und unsere Dankbarkeit findet dort ihre Quelle. Vergiss nie, dass du gefunden worden bist aus Gnade allein. Dass du in deinem Leben als Christ stehst aus Gnade allein. Und dass du ans Ziel kommst aus Gnade allein. Es ist nicht, weil du stärker wirst in Gutheit, sondern weil Jesus an deiner Seite läuft. Dein Glaube hat dich gerettet. Wir gehen nachher noch in ein Lied, aber ich möchte schließen mit einem Gebet. Und ich möchte dich einladen zu zwei Sachen. Das eine ist, kleine Schritte von Dankbarkeit lernen. Dankbarkeit nicht zu einem Geheimnis für dich selber zu machen, sondern zu bekunden. In Ehr gegenüber Gott, gegenüber Menschen. Und das zweite ist, ich möchte dich einladen, wenn du sagst, hey, was ich kennt habe von Gott, ist eigentlich nur eine Religion. Ist nur so die, dass du bist okay, wo irgendein Priester über dir sagt. Aber ich habe die Beziehung zum Retter nicht. Vielleicht sagst du heute, ich kehre um. Ich bin nicht einer von diesen neun, ich bin der eine, der heute umkehrt, einen Turnaround macht und direkt zu Jesus kommt. Und Jesus schaut dir an und sagt, stand auf, darfst aufstehen, Würde wiederhergestellt, Wert wiederhergestellt. Du kannst gehen, dein Leben leben mit einer neuen Freude, weil dein Glaube hat dich gerettet. Und wenn du könntest, steh doch auf fürs Gebet. Danke, Jesus, bist du der unglaublich barmherzige Gott. Danke, dürfen wir zu dir kommen. Und danke, bist du der, der uns rein macht, uns reinwäscht von aller Schuld. Unser ganzes Minus, die ganze Falschheit, ins Plus umdreht. Nicht wegen uns, sondern aus Gnade allein, wegen dir allein. Und Jesus, wir bekennen, dort, wo wir einfach so verknorkst sind mit Dankbarkeit, und bitte löse es, bitte löse unsere Zunge, dass wir gut aussprechen können. Bitte übergüsse es mit einer Grosszügigkeit von Ehr und Dankbarkeit. Und wenn da Kraft sein, als Viva-Kille, wo Dankbarkeit übersprudelt, wo Menschen Dankbarkeit hören und sehen, Und Jesus, danke, dass du rufst, auch jetzt in dem Moment, dass du Menschen rufst, dass du die 9, die 10 rufst, zum Umkehren, zum zu dir zu kommen, zum nicht einfach Religion suchen, zum nicht einfach ein erfülltes Leben suchen, sondern dich. Und Jesus, bitte tu es in dem Moment, bitte ruf. Und wenn du da bist und das allererste Mal einfach auf Jesus zulaufst, dann schau, mach deine Augen auf, schau ihn an. Schau ihn an, wie er zu dir kommt, dich berührt, dich reinigt von aller Unreinheit und Schuld. Wie er alles gezahlt hat, damit du darfst Erbe sein von allem Guten. Und wie er zu dir sagt, stand auf. Mein Sohn, meine Tochter, dein Glaube hat dich heil gemacht. Amen.